Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören die Informationen von heute Morgen. Es ist 6 Uhr. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapwi und das sind unsere Themen. Nach dem Nein zur Waffenschutzinitiative. Die Initianten verlangen Präventionsmaßnahmen gegen Selbstmorde und stoßen auf offene Ohren. Das knappe Berner Jahr zum AKW Mühleberg. Es dürfte stellvertretend sein für die Stimmung im ganzen Land zum Thema Atomenergie. Und Flüchtlingsstrom auf Lampedusa. Zu Tausenden kommen die Menschen aus Tunesien auf die kleine Mittelmeerinsel. Italien verlangt Hilfe von Brüssel. Mehr zu diesen Themen gleich nach den Nachrichten mit Kurt Grünenfelder.
Nach dem Nein zur Waffenschutzinitiative kommt nun wahrscheinlich in der Frühlingssession ein Präventionsgesetz ins Parlament. Unter anderem gehe es darum, Suizide zu verhindern, erklärt Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Zudem will Sommaruga das Waffenrecht verschärfen. Voraussichtlich Ende April unterbreitet sie dem Bundesrat entsprechende Vorschläge. Das Nein zur Waffenschutzinitiative an der eidgenössischen Abstimmung war klar. 56,3% der Stimmenden und 20 von 26 Kantonen lehnten die Vorlage ab. In den USA will Präsident Obama in den nächsten 10 Jahren eine Billion Dollar sparen. Bis zum Ende seiner ersten Amtszeit, anfangs 2013, möchte Präsident Obama laut dem Budgetminister das Staatsdefizit halbieren. Details zu seinen Budgetvorschlägen will Obama heute Montag vorstellen. In Ägypten haben sich die ägyptische Militärführung und Vertreter der Protestbewegung getroffen, 2 Tage nach dem Rücktritt von Präsident Mubarak. Einer der Protestaktivisten schrieb im Internet, die Streitkräfte hätten baldige Veränderungen im Land zugesagt. Außerdem wolle die Militärführung gegen die Korruption vorgehen. Der oberste Militärrat hatte gestern das Parlament aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die Verfassung soll nun überarbeitet und anschließend dem Volk vorgelegt werden. Im Golfemirat Bahrain ist bei Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei ein junger Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der von Schiiten besiedelten Ortschaft Kasakan. Regierungskritiker haben für heute Montag über das Internet zu Massenkundgebungen in Bahrain aufgerufen. Die Regierung verstärkte die Polizeipräsenz massiv. Der finnische Handyhersteller Nokia erhält für seine Kooperation mit Microsoft offenbar Milliarden. Dies gab Nokia-Chef Stephen Elop bekannt. Eine konkrete Summe nannte er nicht. Nokia will seine Smartphones künftig mit dem Windows-Phone-System von Microsoft verkaufen. Lady Gaga und Bruno Mars sind die Popsänger von 2010. Die beiden Popstars haben in Los Angeles die Grammys als beste Solisten der Popwelt bekommen. Die 24-jährige New Yorkerin Lady Gaga bekam den Preis für Bad Romance aus ihrem Album The Fame Monster. Der 25-jährige Bruno Mars aus Hawaii für Just the Way You Are. Die US-Country-Rockgruppe Lady Antebellum bekam für Need You Now den Grammy für den Song des Jahres. Und für das Album des Jahres wurde die Independent-Rockband Arcade Fire ausgezeichnet. Zuvor war Aretha Franklin für ihr Lebenswerk geehrt worden. In der Schweizer Fußballmeisterschaft haben die Young Boys gegen den FC Zürich 4:2 gewonnen. Luzern schlug Xamax 2:1 und die Grasshoppers und Thun trennten sich 0:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.696 Punkten. Das ist ein Plus von 0,9%. Der Dollar wird zu 97,27 gehandelt, der Euro zu einem Franken 31,60 beziehungsweise zu einem Dollar 35,35. Das Wetter. Zeitweise scheint heute die Sonne. Ganz im Westen gibt es dichtere Wolken und gegen Abend Regen. Temperatur um 11 Grad. Im Süden meist bewölkt bei etwa 9 Grad.
Nach dem Nein zur Waffenschutzinitiative verlangt die unterlegene Seite präventive Maßnahmen. Beispielsweise gegen Selbstmorde, ein nationales Suizidpräventionsprogramm. Mit ihrer Forderung stoßen sie auch bei den Gegnern der Waffenschutzinitiative auf offene Ohren. In der Fachwelt gehen die Meinungen zu solchen Maßnahmen allerdings auseinander. Christine Wanner.
Wenn die Armeewaffe weiterhin zu Hause bleibt, braucht es erst recht präventive Maßnahmen. Das sagt etwa die Befürworterin der Waffenschutzinitiative, die Zürcher SP-Nationalrätin Chantal Galladi.
Wir brauchen zum Beispiel ein gutes Suizidpräventionsprogramm, wir brauchen mehr Suizidpräventionsforschung, wir brauchen auch mehr Klarheit über Schusswaffentote und wie wir dies vermeiden können.
Ein Suizidpräventionsprogramm? Ein solches liege bereits als Gesetzesprojekt vor, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga und verweist auf das Präventionsgesetz, das voraussichtlich in der Frühlingssession im Parlament beraten wird.
Im Rahmen dieses Präventionsgesetzes ist auch ein Teil für die Suizidprävention vorgesehen und dort wird der Bundesrat, wenn dieses Gesetz durchkommt, was ich sehr hoffe, sicher auch seinen Anteil leisten.
Der Ärzteschaft FMH geht das zu wenig weit. FMH-Präsident Jacques Duhaller, der sich für die Initiative eingesetzt hat, verlangt beim Präventionsgesetz zusätzliche Anstrengungen im Bereich Suizidprävention und psychische Gesundheit. Im Rahmen ihrer Möglichkeit setze sich die FMH ein, Selbstmorde zu verhindern. Jacques Duhaller:
Wir sind seit langem sehr aktiv im Bereich Suizidprävention und das werden wir natürlich weiterziehen. Wir unterstützen Verbände und Gesellschaften, die sich dafür engagieren.
Dazu gehört etwa der Dachverband Ypsilon, die Initiative zur Suizidprävention in der Schweiz. Gegründet vor 8 Jahren aus der Erfahrung, dass in der Schweiz auf diesem Gebiet zu wenig getan werde. Ausgerechnet in einem Land, in dem die Selbstmordrate höher ist als die Zahl der Verkehrstoten, in einem Land, in dem sich 3 bis 4 Menschen pro Tag umbringen und in dem jeder 10. einen Selbstmordversuch unternimmt. Heute sagt Ypsilon-Präsident Konrad Frey:
Eine kohärente Strategie, die fehlt in diesem Land.
Das sei nicht der richtige Weg, entgegnet der Zürcher Strafrechtsprofessor und Kriminologe Martin Kilias.
Alles, was beim Menschen ansetzt, also Menschen etwas umerziehen, gewaltfreie machen und Ähnliches, das hat insgesamt eine äußerst bescheidene Erfolgsbilanz.
Dem setzt Ypsilon-Präsident Konrad Frey ein Aber entgegen.
In unserer Gesellschaft ist noch nicht verankert, dass es auch Wege und Strategien gibt, um diese Suizidraten etwas zu senken. Suizid ist ein Phänomen, das es leider immer geben wird, aber man kann Einfluss nehmen.
Welche Maßnahmen das sein können, werden die Parlamentsdebatten zum Präventionsgesetz zeigen. Die politische Stimmung nach der gestrigen Abstimmung weist trotz der unterschiedlichen Einschätzungen von Experten in Richtung mehr Suizidprävention.
Die Berner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wären grundsätzlich mit einem neuen Atomkraftwerk in Mühleberg einverstanden. Das Resultat war knapp, 51,2% haben sich dafür ausgesprochen. Die Abstimmung hatte allerdings konsultativen Charakter. Ich habe Inlandredaktorin Caroline Ahn gefragt, was bedeutet dieses Ja nun für ein neues AKW Mühleberg?
Ja, Mühleberg ist damit immer noch im Rennen. Bern ist der einzige Standortkanton, der eine Volksbefragung vorweisen kann und ein Ja zu Mühleberg sagen kann, wenn auch nur ein knappes. Die Ausgangslage ist zusammengefasst nach der Abstimmung praktisch die gleiche geblieben wie vor der Abstimmung. Für 2 geplante neue Atomkraftwerke stehen 3 Standorte zur Verfügung. Und wenn sich die Stromkonzerne nicht auf einen Rückzug einigen können und wenn der Bund alle 3 Standorte als gleichwertig bezeichnet, dann steht Mühleberg sicher gut da. Denn die Stromkonzerne haben sich geeinigt, dass zuerst die ältesten Kraftwerke ersetzt werden sollen und da gehört Mühleberg dazu. Doch ob der Bund wirklich alle Standorte als gleichwertig bezeichnen wird, ist noch offen. Denn er hat bei den Gesuchen auch Nachbesserungen verlangt, bei Mühleberg beispielsweise bezüglich Felsstürzen oder Hangrutschungen. Also die Standortfrage ist weiterhin offen.
Die Abstimmung wurde immer auch als Stimmungsmesser für die Haltung zur Atomenergie in der Schweiz herangezogen. Weiß man jetzt tatsächlich mehr über diese Stimmung?
Also der Kanton Bern ist von seiner Größe her, aber auch von der Zusammensetzung Stadt-Land repräsentativ zur Schweiz. Und auch die bisherigen Abstimmungen zur Atomenergie hat der Kanton nahe am Schweizer Mittel gemacht. Und deshalb ist diese fast 50-50-Situation der Gegner und Befürworter im Kanton Bern auch repräsentativ für die Schweiz. Das heißt, durch dieses Resultat sind nicht nur die Atomkraftbefürworter nun gestärkt, sondern auch die Gegner verspüren Aufwind, da sie im Kanton Bern doch beträchtlich an Stimmen gewonnen haben. Und nun werden die nächsten 2 Jahre wichtig werden, denn beide Seiten werden möglichst viele Unsicherheiten ausräumen wollen in ihrer Argumentation, also möglichst viele Fakten liefern. Die Atomkraftgegner hoffen auf den von ihnen angekündigten Durchbruch der erneuerbaren Energien, während die Befürworter wohl hoffen können, dass die Endlagerung vielleicht einen Schritt weiter kommt. Wichtig wird auch die Energiestrategie des Bundes sein, die aufzeigen soll, woher wie viel Energie kommen kann. Und diese ist auf 2012 angekündigt.
Die Atomfrage wurde vor der Abstimmung im Kanton Bern heiß diskutiert. Wird das auch im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst ein Thema sein?
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im aktuellen Wahlbarometer Umwelt- und Klimafragen erst auf Rang 6 liegen, weit hinter Ausländerfragen, Gesundheit oder Arbeitslosigkeit. Und das war beispielsweise 2007 anders. Nun ist aber mit dieser Gespaltenheit der Bevölkerung in AKW-Fragen quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen eröffnet worden. Denn Ende 2013 wird die ganze Schweiz voraussichtlich über neue AKW abstimmen können. Und diese Chancen wollen sich im Wahljahr wohl weder die Grünen noch die SP noch die Grünliberalen entgehen lassen. Die SP hat bereits die Cleantech-Initiative am Laufen, die die erneuerbaren Energien fördern sollen. Und auch die Grünen haben den Kampf gegen die Atomenergie ganz zu oberst auf der Wahlkampfagenda. Es wird sich zeigen, wie dominant dieses Thema wirklich wird im nächsten Jahr. Aber der Abstimmungskampf für oder gegen Atomkraftwerke ist sicher mit dem gestrigen Berner Ergebnis auch national eröffnet worden.
Inlandredaktorin Caroline Ahn. Ins Ausland nun. 4.000 bis 5.000 Menschen sind in der letzten Woche auf Lampedusa vor Sizilien gelandet. Wegen der politischen Umwälzungen in nordafrikanischen Ländern hat der Zustrom von Flüchtlingen in den letzten Tagen stark zugenommen. In zerbeulten Booten setzen die Flüchtlinge vor allem aus Tunesien über. Die italienische Regierung hat den Notstand erklärt und ruft um Hilfe in Brüssel. Rolf Pellegrini.
Solange das Meer flach bleibt, werden die Boote weiterhin eines nach dem anderen übersetzen. Auf Lampedusa, der etwa 20 Quadratkilometer großen Insel, 160 Kilometer nur von Tunesien entfernt, sind in den letzten Tagen fast gleich viel Flüchtlinge angekommen, als die Insel Einwohner zählt. Ausreichende Infrastrukturen, um sie zu betreuen, gibt es nicht. Ein Aufnahmezentrum, das vor einem Jahr geschlossen wurde, soll ab heute wieder offen sein. Es bietet nur 850 Plätze. Die Einwohner helfen, die Kirche und die Hilfsorganisationen helfen. An Essen fehlt es nicht, nicht an Kleidern, aber an Unterkünften. Angesichts der Misere auf Lampedusa hat die italienische Regierung einen Teil der Ankömmlinge rasch mit einer Flugbrücke in andere Zentren in ganz Italien weitertransportiert. Dort können sie in den Identifikationszentren wenigstens bis zu einem halben Jahr untergebracht werden. Doch das geschieht praktisch nie. Die Flüchtlinge werden früher freigelassen, tauchen ab, verschwinden im Dschungel der Schwarzarbeit oder setzen sich über die Grenzen ab. Die Flüchtlinge, unter ihnen junge und sehr viele minderjährige Tunesier und Schwarzafrikaner, sagen, sie wollten weg von Chaos und der Not. Die Wirren in ihren Ländern haben ihnen neue Hoffnung gegeben, in Europa unterzukommen. Einige von ihnen sprechen Italienisch. Sie sind wahrscheinlich nicht zum ersten Mal in Italien. In tunesischen Zeitungen wurde behauptet, die Behörden des Landes hätten zahlreiche Flüchtlinge an der Ausreise gehindert. Doch die Flüchtlinge betonen, mit 1.000 bis 3.000 Euro könne jeder einen Bootsplatz finden. Die Menschenhändler machen gute Geschäfte. In Italien wird erklärt, Tunesien respektiere seit dem Fall von Ben Ali die bilateralen Abkommen nicht mehr. Und auch die Verträge mit Ägypten und Libyen, die ein Absetzen von Flüchtlingen verhindern sollen, funktionierten nicht mehr. Das System sei zusammengebrochen. Innenminister Maroni beschwert sich bitter über die Inaktivität der Europäischen Kommission. Außenminister Frattini fordert, gemeinsame europäische Patrouillen sollten nach Luftaufklärung mit Schnellbooten und Helikoptern auf hoher See eingreifen, um die Flüchtlingswelle zu stoppen. Von der Gewährung von Asyl spricht von offizieller Seite in Italien niemand.
US-Präsident Barack Obama wird heute seinen Entwurf fürs Budget 2012 vorstellen. Schon jetzt ist klar, das über 2000 Seiten starke Dokument ist eigentlich bloß ein unverbindlicher Vorschlag. Und die Republikaner werden mit den vorgesehenen Sparmaßnahmen kaum zufrieden sein. Peter Vögeli.
Gemäß Präsident Obamas Budgetentwurf würden die USA die Maastricht-Kriterien der Europäischen Union die nächsten Jahre verfehlen. Der Präsident wagt sich auch nicht an die wirklich großen Brocken, wie die amerikanische AHV und die staatliche Krankenkasse für Ältere und Bedürftige, welche rund einen Drittel aller Ausgaben, das heißt über $1 Billion, ausmachen. Der Präsident bleibt auch hinter den Sparforderungen einer von ihm eingesetzten Kommission zurück. Das Weiße Haus will aber über die kommenden 10 Jahre rund $1,1 Billion einsparen, die Republikaner allerdings wollen raschere und tiefere Einschnitte. Im Frühjahr wird das Staatsdefizit die gesetzliche Obergrenze von $14,3 Billion erreichen und ohne Einverständnis der Republikaner müssen wichtige Regierungstätigkeiten dann eingestellt werden. Zurzeit leihen sich die USA auf jeden Dollar, den sie ausgeben, 40 Cent und die Zinszahlungen 2010 betrugen $200 Milliarden.
Soweit die Frühausgabe von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.